Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 12. Heute geht es um Xolographie mit X, entwickelt von der Xolo GmbH aus Berlin, auch mit X. Bei der Xolographie handelt es sich um eine neue Technologie zum 3D-Drucken mit Kunststoffen. Und so viel darf ich schon verraten, sie ist wirklich spektakulär. Mich als bekennenden Star Trek-Fan hat sie jedenfalls gefühlsmäßig direkt an Bord des Raumschiffes Enterprise gebeamt. Leider können Sie den Druckprozess jetzt nicht sehen, deshalb versuche ich einfach mal, ihn zu beschreiben. Stellen Sie sich ein Glas Wasser vor und schauen Sie jetzt mal genau hin. Plötzlich materialisiert sich vor Ihren Augen ein Objekt im Wasser. Es wächst quasi aus dem Nichts. Faszinierend, würde übrigens auch Mr. Spock sagen. Wie das funktioniert, weiß keiner besser als unser heutiger Gast. Er ist uns via Internet aus Berlin zugeschaltet. Ich freue mich, begrüßen zu dürfen, Professor Stefan Hecht. Hallo, Herr Professor Hecht. Stellen Sie sich bitte selbst kurz vor.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Asche. Mein Name ist Stefan Hecht. Ich bin wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für interaktive Materialien in Aachen und dort auch verbunden mit der Leitung vom Lehrstuhl für makromolekulare Chemie. Ich bin von Hause aus organischer Materialchemiker. Und wenn ich gleich weitermachen darf und die Verbindung zur Xolographie herstellen darf, mein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Molekülen und Materialien, deren Fertigung und Funktion man durch Licht kontrollieren kann. Es geht also um Licht und um Stoffe. Ich bin darüber hinaus Mitbegründer der Xolo GmbH, die zusammen mit Professor Martin Regeli, sein Physiker, und Dirk Radzinski, das ist der CEO, gegründet habe. Und da kümmere ich mich insbesondere um die Beratung hinsichtlich der Entwicklung von Fotoinitiatoren und Materialien. Das werden wir ja gleich noch beleuchten.
Genau. Die Hörer sind gespannt, wie die Xolographie funktioniert und offen gesagt, ich bin es auch. Bitte skizzieren Sie doch mal die Druckerarchitektur sowie das Verfahren. Gerne Schritt für Schritt.
Also da es sich ja um gebildete Hörer hier handelt und Sie schon die schöne Einleitung mit dem Replikator gemacht haben aus dem Star Trek, spare ich mir jetzt die Beschreibung. Die Vision ist klar. Es geht darum, dass man eine digitale Bauanleitung, also die SDI-Datei, lokal vor Ort materialisiert. Und in unserem Drucker hat man nun ein eckiges Glasgefäß, also so eine Art Mini-Aquarium oder für die Leute, die schon mal im Labor standen, eine etwas größer dimensionierte Küvette. Darin befindet sich dann eine hochviskose, transparente Ausgangsmischung. Wichtig ist, wie gesagt, hochviskos und transparent, die kleine Mengen eines fotoschaltbaren, wir nennen das Dual Color, also zwei Farben Fotoinitiators enthält. Jetzt ist eben dieses eckige Glasgefäß. Jetzt wird von außen, von zwei gegenüberliegenden Seiten, wird ein sogenannter Lichtschnitt, das ist die Expertise von Herrn Regeli, in das Gefäß projiziert und damit praktisch ein sehr dünnes und homogenes Segment mit UV bzw. mit blauem Licht homogen bestrahlt. Ja, das ist an dieser Stelle wandelt sich jetzt dieser Fotoinitiator in eine aktivere Form des Fotoinitiators um. Das ist also ein erster fotochemischer Schritt, der allerdings nicht ausreicht, um das Material zu härten.
Das heißt, man kann sich das vorstellen, da hängt so eine Art Lichtvorhang in dem eckigen Glasgefäß.
Genau, also man macht so einen ganz kleinen Schnitt und dieser Vorhang ist da drin und in diesem Vorhang sind die Moleküle jetzt aktiviert, aber eben noch nicht richtig aktiv. Mhm. Die brauchen eben die zweite Wellenlänge, deswegen Dual Color. Und die zweite Wellenlänge ist dann in dem Fall ein ganz einfacher, aber hochintensiver Projektor, der von vorn, also oder orthogonal praktisch dann einen Film abspielt oder eine Projektion dieses Objektes in diesem Schnitt macht. Und nur an dieser Stelle, wo jetzt praktisch beide Wellenlängen oder beide Farben auf das Material treffen, nur an dieser Stelle kann jetzt dieses Material vernetzen und materialisieren, also fest werden. Und jetzt kommt man natürlich in der Druck an sich, ist, dass sich der Lichtschnitt durch das Gefäß bewegt und zwar auf den Projektor hin. Mhm. Das machen wir technisch so, indem wir einfach das Gefäß vom Projektor wegbewegen. Also es wird der Lichtschnitt, der durch Laser erzeugt wird und auch der Projektor bewegen sich nicht, aber der Bauraum bewegt sich praktisch vom Projektor weg. Und so wird dann über das Abspielen des Projektors, der die 3D-Informationen ja in der Datei enthält, wird dann das Objekt praktisch schon in einem kontinuierlichen Prozess von hinten nach vorn, also auf zum Projektor hin gedruckt.
Wenn Sie das Gefäß wegbewegen, dann schlägt die Flüssigkeit keine Wellen.
Nein, das erfolgt natürlich langsam. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Zum einen ist das natürlich für einen 3D-Druck verdammt schnell, aber es ist natürlich nicht so schnell, dass die Flüssigkeit bewegt. Und zweitens, es handelt sich natürlich um eine hochviskose Flüssigkeit. Mhm. Also das ist auch sehr wichtig, denn man möchte ja nicht, dass das, was man druckt, innerhalb der Druckzeit absinkt. Deswegen ist das eine klare Limitation und auch eine wichtige Sache, dass wir in einem hochviskosen Medium drucken, weil ansonsten das gedruckte Objekt ja absinken würde aufgrund der Gravitation, die man jetzt irgendwie schlecht auf diesem Planeten umgehen kann.
Genau. Mögen Sie die eingesetzten Lichtquellen ein bisschen genauer skizzieren? Was ist das? Wie entsteht der Lichtvorhang und woraus besteht der Projektor, beziehungsweise was für ein Licht setzt der ein?
Also der Lichtvorhang oder dieser Lichtschnitt wird erzeugt durch zwei Diodenlaser. Am Anfang waren wir da im UV-Licht bei 375 Nanometer, sind jetzt mittlerweile bei 405 Nanometern. Also das blaues Licht, das ist dann auch nicht so gefährlich. Und zweitens sind die sehr intensiv. Das ist für uns wichtig. Die haben jetzt maximal 500 Milliwatt. Es gibt natürlich wesentlich stärkere Laser. Aber 500 Milliwatt, diese beiden Diodenlaser, die von links und von rechts sozusagen da reinkommen in unser Aquarium. Und der Projektor, der von vorne das Bild projiziert, da handelt es sich einfach um Standard-Heimkino-Projektor. Der hat 3500 ANSI-Lumen, also da kauft man einen etwas besseren Beamer. In Deutschland kann man ja Beamer sagen, das macht sich nicht so gut in der englischen Übersetzung. Und der ist eben mit Filtern ausgestattet, das ist noch wichtig, um eben die UV-Aushärtung zu vermeiden. Das ist aber auch Standard, da sind dann Glasfilter vorgesetzt. Und natürlich auch das IR-Licht wird weggefiltert, dass sich das Material nicht zu sehr aufheizt.
Da reicht tatsächlich ein Standard-Beamer von der Auflösung her.
Genau, also schon für ein anspruchsvoller Standardbeamer, aber das ist eigentlich relativ günstig. Wir sind jetzt dabei, um die Druckzeit noch weiter zu erhöhen, auch zu intensiveren Projektorquellen zu kommen. Ist auch interessant, dass da dann eine Limitation dann ist. Von der Auflösung vielleicht auch noch, das sind 3840 mal 2160 Pixel, also das ein Ultra-High-Definition eben das Beste, was man so kaufen kann für den anspruchsvollen Heimkino-Fetischisten.
Okay, dann zum Material im Aquarium. Die viskose Flüssigkeit, woraus besteht sie? Was ist das?
Genau, also die hochviskose Mischung, das sind im Endeffekt vernetzbare Monomerbausteine. Häufig sind das schon Präpolymere. Die werden in der Industrie sind die gang und gäbe. Gibt es einige Chemiefirmen, wie zum Beispiel Evonik, die sowas herstellen. Wichtig ist, es sind acrylatbasierte Monomerbausteine bzw. Präpolymere. Das kennen viele von Ihnen sicherlich, diesen Prozess der Fotoinitiierung oder der Fotopolymerisation, wenn Sie mal auf dem Zahnarztstuhl saßen. Das ist eigentlich klassisch, ist auch etabliert im 3D-Druck. Das müssen wir hier der Zuhörerschaft nicht mehr erklären. Genau. Also es ist acrylatbasiert und die werden über radikalische Polymerisation vernetzt. Und die wird halt gestartet über Fotoinitiatoren. Und das ist ja, wie gesagt, die Innovation, die jetzt bei uns kam, dass man nicht mit einer Wellenlänge starten kann, sondern nur dort, wo sich beide Wellenlängen treffen. Da kann man aushärten.
Okay, jetzt haben wir das Bauteil fertig. Das heißt, es hat sich im Aquarium materialisiert. Wie geht's dann weiter? Wie kommt das Bauteil dann aus dem Glasgefäß raus?
Ja, an der Stelle ist es ganz primitiv. Es muss mechanisch entfernt werden. Bislang, also wir nehmen da eine Pinzette und holen es raus. Und dann ist das relativ hochviskose Harz, tropft dann da ein bisschen ab. Dann kann man es noch reinigen mit einem Lösungsmittel. Wir nehmen da Isopropanol in dem Fall, kennen auch viele vom Reinigen der Linsen oder Ähnlichem. Und dann haben wir erstmal das Bauteil entfernt.
Ja, das ist noch nicht automatisiert. Soweit sind Sie noch nicht, dass es automatisiert eingenommen wird.
Das ist noch nicht automatisiert. Ich denke, automatisierte Fertigung ist dann interessant, wenn wir wirklich in Fertigung kommen. Wir sind ja zurzeit vor allen Dingen dabei, den Prozess zu optimieren, die Geschwindigkeit, die Auflösung und auch die Materialien zu diversifizieren, also möglichst unterschiedliche Materialien zu drucken. Und dann entwickeln wir mit designierten Partnern beziehungsweise auch andere Partner selbst das dann eben für den Fertigungsprozess, für ihre spezifische Anwendung.
Okay.
Und dann wird das ein Thema, was Sie ansprechen.
Gut, jetzt haben wir das Bauteil mit der Pinzette aus dem Bauraum rausgeholt. Ist es dann schon mechanisch belastbar? Ist es dann schon ausgehärtet? Nein.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also wir haben diese hochviskose Flüssigkeit. In dem Druckprozess selbst möchte man diese Mischung dazu bringen, dass sie eben solidifiziert, dass sie so fest ist oder so mechanisch belastbar ist, dass man sie entfernen kann. Und dann wird sie nachbehandelt, sogenannte Post-Crossing oder Curing. Das jetzt mit UV-Licht passiert. In dem Fall wird es nochmal 5 Minuten mit UV-Licht bestrahlt. Das sind dann 20 Milliwatt pro Quadratzentimeter. Also es ist keine so große Dosis. Und danach tempern wir es noch leicht für 40 Minuten.
Was heißt das, tempern?
Tempern einfach etwas warm machen bei 70 Grad Celsius. Kann man es nochmal aushärten. Das ist, wenn man etwas ganz Hartes drucken will. Da gibt es ja auch Videos, die Publikationen, die wir rausgebracht haben, beigelegt sind. Also da kann man dann wirklich extrem harten Kunststoff generieren.
Spannendes Stichwort, ganz hart, sagen Sie. Können Sie ein paar Daten nennen zu den Materialeigenschaften?
Das hängt natürlich sehr stark vom Post-Processing ab, also wie wir es nachbehandeln. Aber in dieser extremen Nachbehandlung, die ich gerade besprochen habe, also 5 Minuten UV-Licht und nochmal 40 Minuten bei 70 Grad tempern, dann kommen wir wirklich zu Zugfestigkeiten. Die sind dann eben über 50 Megapascal, Speichermodule von nah dran an 3 Gigapascal. Also bei 20 Grad Celsius ist das jetzt gemessen und die Testprobengrößen, die wir da verwendet haben, das sind diese klassischen Dinge, die die Werkstoffwissenschaftler kennen, also diese Hundeknochenstrukturen, die man dann in solche Prüfmaschinen einspannt und dann zieht. Also die waren in dem Fall so knappe 10 oder 5 Zentimeter lang, glaube ich, ja.
Okay.
Also das sind so diese klassischen Eigenschaften, was die mechanische Stabilität betrifft. Temperaturbeständigkeit ist natürlich gut. Wir sind ja dadurch, dass wir extrem vernetzt sind, haben wir eigentlich keine Glasübergangstemperatur da mehr. Die chemische Beständigkeit hängt natürlich davon ab, was man für ein Material. Aber wenn man jetzt über die Kunststoffe sprechen, dann sind die natürlich irgendwann dann mal anfällig für organisches Lösungsmittel. Aber das ist ja eine Limitation, die jeder Kunststoff halt hat.
Was sind denn demnach die potenziellen Einsatzgebiete der, ich sag mal, xolografierten Bauteile?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir schauen derzeit in mehrere Bereiche rein. Wir haben ja noch nicht so sehr über die Vorteile gesprochen, aber ein großer Vorteil ist natürlich die Homogenität der Oberflächen. Das heißt, wir schauen sehr stark in den optischen Bereich. Also zum Drucken von Linsen, unter anderem auch von asphärischen Linsen. Wir haben so eine sogenannte Powell-Linse drucken können, mit der wir am Anfang auch diesen Lichtvorhang selbst generiert haben. Des Weiteren natürlich dieser Kunststoffmarkt ist sehr interessant im Dentalbereich. Sie wissen vermutlich, dass dort auch im Zusammenhang mit dem Rapid Prototyping das Einsatzgebiet die Aligner sind. Das ist in Amerika ein Riesenmarkt, auch in Deutschland immer größer. Dafür ist natürlich die Technologie gut, auch aufgrund der Bauraumgröße gut geeignet. Des Weiteren schauen wir jetzt auch sehr in sehr harte Materialien, also anorganische Materialien, die man auch über so ein Verfahren drucken kann, aber auch in extrem weiche Materialien. Da ist zurzeit sehr viel Musik im sogenannten Bioprinting, weil man natürlich drucken kann ohne Scherkräfte. Das ist ja der große Vorteil des volumetrischen Drucks, ist ja, dass dort keine Scherkräfte entstehen, dass man praktisch in diesem Bauraum jetzt mit relativ hoher Geschwindigkeit und eben ohne die Scherkräfte Strukturen, auch fragile Strukturen drucken kann, die über andere Prozesse nicht zugänglich sind.
Okay. Wie schnell können Sie drucken? Das heißt, wie groß ist die Aufbaurate?
Genau, die Aufbaurate im Paper, das ist das Schöne für mich zu sehen, wie schnell sich Dinge entwickeln. In dem Paper, was ja noch gar nicht so alt ist, waren wir bei 55 Kubikmillimeter pro Sekunde oder das sind knapp 200 Kubikzentimeter pro Stunde, wenn ich das umrechne. Mittlerweile sind wir ungefähr bei 1000 Kubikzentimetern pro Stunde. Also wir sind schon 5-mal schneller geworden und ich habe Ihnen ja schon erzählt, dass wir jetzt an höheren Lichtleistungen arbeiten, also eine höhere Projektorleistung, da reicht eben das Heimkino irgendwann nicht mehr aus. Und auch die Laser nochmal etwas peppen. Und mit schnelleren Initiatoren ist dann noch deutlich mehr drin. Weil die Druckgeschwindigkeit hängt jetzt praktisch davon ab, wie schnell man durch dieses Aquarium bewegen kann, also wie schnell man den Lichtschnitt durch das Aquarium bewegt. Mhm. Und das ist in erster Linie davon abhängig, wie effizient die Photochemie ist. Die ist sehr effizient, weil wir lineare Prozesse haben. Also wir haben keine zwei Photonenanregungen. Das führt vielleicht ein bisschen zu weit. Und zum anderen hängen die davon ab, wie schnell der Fotoinitiator wieder zurückfällt, also deaktiviert wird, wenn er aus diesem Lichtschnitt herauskommt. Und das ist Chemie und an der Schraube drehen wir eben.
Okay, das heißt, wo wollen Sie da hin, gemessen an der Auflösung? Wenn Sie andere Lichtquellen nehmen, verändert sich ja die Auflösung. Sie haben jetzt eingangs erwähnt, welche Auflösung der Projektor hat. Ja. Wo soll das hingehen? Wie fein soll das Bauteil mal werden? Welche Strukturen sind da möglich? Welche Oberflächenbeschaffenheit ist möglich?
Also die Auflösung, da sind wir zurzeit so im 25 mal 25 Mikrometer in der X- und Y-Richtung und in der Bewegungsrichtung. Das ist also die Richtung, aus der der Projektor strahlt und in der das Gefäß vom Projektor wegbewegt wird, sind wir ungefähr bei 50 Mikrometer. Das ist okay. Prinzipiell kann man natürlich eine höhere Auflösung durch eine höhere Pixelanzahl beim Projektor, also eine höhere Auflösung des Projektors erreichen. Das ist jetzt in der XY-Richtung. Und bei der Volumentiefe hängt das natürlich auch ein bisschen von dem Lichtschnitt ab, also wie fein der Lichtschnitt ist. Wir sind da eigentlich, sagen wir mal, prinzipiell bei wenigen Mikrometern. Dann würde man allerdings das Bauvolumen verkleinern. Mhm. Also die Quintessenz ist, wenn wir größere Bauteile machen, also wir denken über die Aligner, da wird man sicherlich nicht in der Auflösung noch runtergehen, muss man aber auch nicht. Wenn wir in der Auflösung hochgehen wollen, also sprich immer feiner drucken wollen, dann wird logischerweise der Printing-Prozess nicht schneller werden und wir werden dann natürlich auch den Bauraum eher verkleinern.
Sehr spannend. So eine Maschine hätte ich gerne. Kann man die schon kaufen?
In diesem Moment muss ich die Frage mit Jein beantworten. Man kann die Maschine kaufen, allerdings haben wir einen Prototyp, den wir zurzeit an 20 ausgesuchte Wissenschaftlergruppen weltweit denen zur Verfügung stellen bzw. denen verkaufen. Und weil wir noch eine Art Feedback-Runde machen mit Profis, um den Drucker so zu optimieren, dass wir ihn vermutlich im dritten oder vierten Quartal diesen Jahres ihn dann wirklich für Otto-Normalverbraucher anbieten können. Und ja, die Summe, es wird sich dabei vermutlich um eine mittlere fünfstellige Summe handeln. Mehr kann ich dazu hier nicht sagen.
Okay, können Sie denn was zum Preis des Materials sagen?
Das Material ist, kann ich Ihnen auch nicht so genau sagen. Das Material ist im Großen ja kommerziell verfügbar. Also die Harzmischung ist ja nicht von uns entwickelt. Das Besondere ist, dass wir diese Mischung der Komponenten halt optimieren, die Fotoinitiatoren. Aber es gibt da noch kein richtiges Preismodell, das ist ein bisschen zu früh. Aber das wird nicht der limitierende Faktor sein. Wir werden vermutlich dieses Material bereits im Bauraum dann anbieten. Das heißt, der Kunde kauft den Drucker, kauft den bereits befüllten Bauraum und hat einfach nur seine Datei, drückt auf den Knopf und es druckt. Das ist eigentlich so die Idee zurzeit.
Okay, Stichwort Bauraum. Wie groß ist der aktuell und wie groß kann er theoretisch werden?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben, zeigt mir auch, wie schnell sich Dinge entwickeln. Am Anfang waren wir noch in diesen 1x1-Zentimeter-Küvetten, die viele halt vielleicht aus dem Labor kennen. Mhm. Die sind dann relativ schnell zu 3 Zentimetern und 5 Zentimetern gekommen und sind mittlerweile bei 10 Zentimetern gekommen. 10 Zentimeter ist die Dimension jetzt, durch die der Lichtschnitt durch diesen Bauraum gehen muss und ja möglichst homogen bleiben muss. Das ist auch die Restriktion. Ich denke, viel größer als 10 Zentimeter werden wir nicht mehr werden in dieser Dimension, ist aber auch völlig ausreichend, weil es unendlich schwer dann wird, diesen Lichtvorhang wirklich homogen in der Intensität und auch homogen in der Dimension zu halten, wenn man durch dieses Glasgefäß durchgeht. Also 10 Zentimeter in der Breite, in der Tiefe sind wir theoretisch nicht restriktiert. Also wie weit man jetzt in der Richtung, aus der der Projektor strahlt, beziehungsweise dass der Bauraum bewegt wird, da sind auch mehr als 10 Zentimeter möglich. Wir sehen nur zurzeit keine Veranlassung, dort jetzt wesentlich zu erweitern.
Okay, so ein bisschen erinnert das Verfahren an die Stereolithografie beziehungsweise an das Digital Light Processing. Trauen Sie sich da einen Vergleich zu? Wo liegen da Vorteile Ihres Verfahrens? Wo liegen gegebenenfalls Nachteile?
Ja, super. Das ist schön, dass Sie den Vergleich bringen. Das ist tatsächlich die wichtige Analogie. Gleichzeitig haben wir natürlich die Vorteile des, man kann nicht sagen klassischen Vorteile, aber die Vorteile des volumetrischen Drucks. Das heißt, ein großes Problem bei Verfahren, die schichtweise Material erzeugen, ist häufig die Inhomogenität des Materials. Das Problem haben wir nicht so. Wir haben wirklich dadurch, dass wir einen sehr kontinuierlichen Druck haben, haben wir geringe Inhomogenitäten im Material, was gerade auch für die optische Qualität wichtig ist. Und wir haben natürlich sehr glatte Oberflächen, also diese Treppeneffekte, die man sehr häufig bei Drucken mit den anderen Methoden sieht, die sind bei uns minimiert. Mhm. Des Weiteren ist natürlich der volumetrische Prozess erfordert keine Stützstrukturen. Das heißt, wir müssen später nicht irgendwelche Stützstrukturen entfernen und Bauteile nachbearbeiten. Man kann sehr fragile Strukturen erzeugen und was wir auch zeigen, und wo, glaube ich, ein Riesenvorteil der Methode besteht, man kann komplexe Systeme aus mehreren Teilen in einem Arbeitsgang drucken. Wir können also Teile in Teilen, man kann Getriebe, also Achsen, rotierende Räder in einem Arbeitsgang drucken. Und das ist, denke ich, ein großer Vorteil. Und last but not least können wir natürlich auch durch unterschiedliche Materialien, zum Beispiel elektronische Funktionen neben mechanischen Funktionen gleichzeitig in einem Bauteil verarbeiten.
Okay, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind die Bauteile, nachdem sie ausgehärtet sind, glasklar. Ist das richtig?
Genau. Man kann, ja, wichtig ist, dass sie transparent sind. Ja.
Kann man sie dann einfärben?
Ja, das ist eine gute Frage. Prinzipiell würde ich sagen, ja, weil man natürlich im Post-Processing noch nicht nur aushärten kann, sondern man könnte im Post-Processing dann zum Beispiel auch einen Färbungsprozess initiieren. Also prinzipiell ja, aber wir haben es dezidiert noch nicht getan.
Okay. Lassen Sie uns zum Abschluss noch einen Blick in die Zukunft werfen. Ich finde das Verfahren sehr interessant, vor allen Dingen wegen der Bauteiloberflächen, der Bauteileigenschaften. Wenn man jetzt mal so ein bisschen spinnt, in die Glaskugel guckt, ich als Laie stelle mir da so ein bisschen vor, ob man damit vielleicht nicht auch mal Metallteile drucken könnte, indem man die Flüssigkeit, das Harz mit Nanopartikeln aus Metall sättigt und den Bauprozess dann wie beschrieben durchlaufen lässt und das Bauteil anschließend sintert. Ist sowas denkbar?
Das ist eine wirklich gute Frage. Wir sind derzeit dabei, habe ich auch schon erwähnt, anorganische Materialien zu drucken. Also eben über Nanopartikel oder über Partikel generell, die sich in diesem Harz befinden, diese dann zu vernetzen und in einem Post-Processing, also in einem Sinterprozess, denn zu härten. Das geht natürlich nicht nur mit Kunststoffen, sondern auch mit anorganischen Materialien. Eine Grundvoraussetzung des Verfahrens ist natürlich, dass man dass die Mischung transparent ist, dass man also mit dem Licht durch diesen Bauraum kommt, durch dieses Aquarium. Und das ist vermutlich eine Limitation bei den Nanopartikeln. Also man müsste dann ein Präkursor, ein Vorläufermaterial haben für die Metalle, das optisch transparent ist. Und dann, also ich könnte mir etwas vorstellen, dass man dann eben von vielleicht Metallsalzen ausgeht, die dann vielleicht reduziert werden können durch Licht. Also so ähnlich, wie man es bei der Fotografie macht, wo man ja auch bei der klassischen Silberfotografie, wo man dann ja auch das Metall erzeugt und dann, wie gesagt, durch Sintern dann das erhärtet, dann wird man die klassischen Probleme halt haben mit Schrumpf und Ähnlichem. Aber man soll nie, nie sagen. Das habe ich definitiv gelernt in meinem Leben. Aber es ist vermutlich ein längerer Weg dahin, aber Vision braucht man.
Okay. Lieber Professor Hecht, vielen Dank für die spannende Schilderung der Xolographie. Ich habe viel gelernt. Vielen Dank nochmal.
Ja, vielen Dank.
So, liebe Hörer, das war sie, die Folge 12. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also beispielsweise auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich last but not least auf ingenieur.de. Wenn Sie Kritik äußern oder Anregungen geben wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle@ingenieur.de. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com/lesen. Dort warten 8 kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.